Ich lese den Predigttext, 1. Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 14 bis 19. Dann sprach Gott: Es sollen Lichter am Himmelsgewölbe entstehen, um Tag und Nacht voneinander zu scheiden. Die sollen Merkzeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten sowie zur Zählung von Tagen und Jahren dienen. Und sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um Licht über die Erde zu verbreiten. Und es geschah so. Da machte Gott die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Herrschaft über den Tag und das kleinere Licht zur Herrschaft über die Nacht, dazu auch die Sterne. Gott setzte sie dann an das Himmelsgewölbe, damit sie Licht über die Erde verbreiten und am Tage und in der Nacht die Herrschaft führten und das Licht von der Finsternis schieden. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend und wurde Morgen der vierte Tag.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Kirche hat ein völlig überholtes Weltbild. Schon damals bei Galileo Galilei im 17. Jahrhundert hat sie sich gegen die Wissenschaft gestellt. Und deshalb kann man der Bibel nicht wirklich glauben. Diesen Einwand haben Sie bestimmt schon häufiger gehört. Wenn Sie regelmäßig mit Zeitgenossen sprechen, die ein distanziertes Verhältnis zum Christentum haben, dann werden Sie immer wieder auf diese Begründungsfigur auch treffen. So, die Bibel sei doch wissenschaftlich überholt. Man denke nur an Galileo Galilei. Ausgerechnet der bekennende Kommunist, der Schriftsteller Bertolt Brecht, hat ein berühmtes Drama über diesen Galileo Galilei geschrieben unter dem berühmten Titel Leben, das Leben des Galilei. Und in diesem Drama zeigt Bertolt Brecht, wie die katholische Kirche damals mit aller Kraft am sogenannten geozentrischen Weltbild festhält. Also an dieser Vorstellung, dass die Erde im Mittelpunkt des ganzen Universums sei. Und Brecht lässt Galileo im ersten Akt diese Position so erläutern: Durch 2000 Jahre glaubte die Menschheit, dass die Sonne und alle Gestirne des Himmels sich um sie drehten. Der Papst, die Kardinäle, die Fürsten, die Gelehrten, Kapitäne, Kaufleute, Fischweiber und Schulkinder glaubten, unbeweglich in dieser kristallenen Kugel zu sitzen. Aber jetzt fahren wir hinaus in großer Fahrt, denn die alte Zeit ist herum und es ist eine neue Zeit. Die alte Vorstellung damals stützte sich auf die These des Aristoteles, also der ja immerhin im 4. Jahrhundert vor Christus gewirkt hatte, wonach die Gestirne, das war die Vorstellung des Aristoteles, wonach die Gestirne sich auf durchsichtigen Kugelschalen um die Erde bewegen. Und dagegen findet Galileo Galilei nun durch seine astronomischen Beobachtungen heraus, dass Kopernikus im Recht war. Wahrscheinlich ist Galileo der Erste, der mit einem selbstgebauten Fernrohr den Sternenhimmel beobachtet. Und so bestätigt er das sogenannte heliozentrische Weltbild, wonach die Sonne der Mittelpunkt des Universums ist und die Erde eben nur einer der Planeten, die um sie kreisen. Für diese Abweichung vom wissenschaftlichen Mainstream bezahlt Galileo einen hohen Preis. Das war damals nicht anders als heute. Und er wird für die letzten 10 Jahre seines Lebens unter Hausarrest gestellt. Was Bertolt Brecht in diesem Drama aber sehr gut aufzeigt und was bis heute oft nicht gesehen wird, ist, dass Galileo Galilei sich mit seinen Theorien ausdrücklich nicht gegen die Bibel wandte, sondern gegen die katholische Lehre und gegen deren Verhaftung in den alten Lehren des Aristoteles. Insofern war Galileo ganz nah bei Luther. Brecht lässt ihn in diesem Drama sagen: Die Bibel und Homer sind meine Lieblingslektüre, die Bibel und Homer. Und im Gespräch mit dem römischen Kardinal Bellarmin betont Galileo hier: Aber meine Herren, schließlich kann der Mensch nicht nur die Bewegungen der Gestirne falsch auffassen, sondern vielleicht auch die Bibel. Und damit will Galileo sagen: Nicht die Bibel lag falsch, sondern ihr habt die Bibel falsch ausgelegt, eben im Bann von Aristoteles, weil ihr euch an seine Philosophie geklammert hattet. Das hätte Luther fast wortwörtlich genauso sagen können. Und was erklärt der Kardinal auf diese Frage? Kann es nicht sein, dass ihr euch in eurer Bibelauslegung geirrt habt? Wie die Bibel zu verstehen ist, das entscheiden wir. Diese Szene spielt im Jahr 1609. Also Brecht hat den historischen Stoff aufgenommen, einiges selbst hinzugefügt, aber er hat die Situation, soweit wir sehen, gut dargestellt. 1609 und 400 Jahre später machen viele Zeitgenossen heute einen ähnlichen Fehler wie die Gegner Galileus damals. Sie unterstellen der Bibel nämlich das Weltbild des Aristoteles und projizieren seine alten Theorien in die Bibel hinein. Hätten sie damals auf Galileo Galilei gehört, dann hätten sie festgestellt, dass echte Fortschritte der Astronomie, dass echte Erkenntnisse der Forschung des Weltraums dem Verständnis der Bibel nur dienlich sein können. Schon Jeremia, der Prophet, schreibt um 600 vor Christus in Jeremia 33, Vers 22, man kann des Himmels her nicht zählen, noch den Sand des Meeres messen. Jeremia 33, 22, das heißt, so wenig man den Sand des Meeres messen kann, kann man die Sterne des Himmels zählen, sagt Jeremia zu einer Zeit, als man allgemein davon ausging, es gäbe etwa 3000 Sterne. Die hätte man wohl noch zählen können. Aber Jeremia wusste es besser, es gibt mehr. Weil Gott es ihm gesagt hatte. Und heute gehen wir inzwischen von einer Gesamtzahl der Sterne von 10 hoch 25 aus. 10 hoch 25, diese Zahl kann man kaum noch denken. Und der bedeutende Astronom Edwin Hubble schreibt Mitte des 20. Jahrhunderts ganz ähnlich wie Jeremia über seine Forschung. Also Hubble Mitte des 20. Jahrhunderts. Er schreibt, so enden unsere Forschungsreisen im Raum mit einem Fragezeichen. Aber wie könnte es auch anders sein? Unsere unmittelbare Nachbarschaft, also was die Galaxien angeht, die kennen wir einigermaßen genau. Mit zunehmender Entfernung aber verblasst unser Wissen und es verblasst sehr schnell. Und schließlich stehen wir an der im letzten blassen Schein verschwindenden Grenze, der äußersten Reichweite unserer Fernrohre. Und was wir dort messen, sind nur noch Schatten. Und inmitten gespenstischer Messfehler sucht unser Auge nach Meilensteinen, die kaum wirklicher sind als jene. Wir wissen im Grunde genommen so wenig, sagt Hubble. Ganz ähnlich wie Jeremia. Man kann des Himmels her nicht zählen. Nicht 600 vor Christus und auch nicht im 20. oder 21. Jahrhundert. Und umso wichtiger ist, dass wir nun verstehen, was die Bibel wirklich darüber sagt. Es ist wichtig auch deshalb, weil nicht wenige Zeitgenossen, obwohl sie das heliozentrische Weltbild inzwischen übernommen haben, darin sind sie ganz modern, dennoch ein mystisches Verhältnis zu der Welt der Gestirne entwickelt haben. Immer noch. Durch Horoskope, durch andere Formen des Okkultismus. In bestimmten Portalen des Internets wird dazu eingeladen, durch das Studium von Gestirnkonstellationen die eigene Zukunft zu ergründen, in verborgene Welten einzudringen, geheime Botschaften der Sterne zu erlauschen. Und darum brauchen wir eine Antwort. Eine Antwort auf die Frage, was hat es mit den Gestirnen wirklich auf sich? Welche Bedeutung kommt ihnen in der Schöpfung zu? Und welche Funktion haben sie für uns? Darum geht es heute am vierten Schöpfungstag. Und wir lesen noch einmal von Vers 14 an. 1. Mose 1, ab Vers 14. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde, und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward es Abend und morgen der vierte Tag. Kurz zur Erinnerung, letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, am dritten Tag kam es zur Trennung, zur Scheidung zwischen den Wassermengen unterhalb des Rakia, also den Wassermengen hier auf der Erde, und dem trockenen Land. Und seitdem gab es Licht zum Sehen, Luft zum Atmen und Land zum Wohnen. Und noch am selben dritten Tag, hatten wir auch gesehen, generierte Gott erstmals Leben auf dieser Erde. Erstmals Leben. Auf sein Wort hin sahen wir Sprossen, Gras, Kräuter und Bäume. Gras, wohl ein Sammelbegriff, den man auch als Vegetation übersetzen kann. Und die anderen beiden Substantive, also Kräuter und Bäume, beschreiben dann unterschiedliche Kategorien. Die Kräuter, das sind Staudengewächse, Getreide, Gemüse. Die Bäume, dazu gehören alle möglichen Bäume und Sträucher, deren Früchte ihren Samen tragen. Und wir hatten gesehen, dieses Leben ist individuell. Gott schafft jeden Grundtyp nach seiner Art. Und dieses Leben ist reproduktiv. Es pflanzt sich dann, wenn es einmal gegeben ist, selber fort. Das war der dritte Tag. Und nun am vierten. Am vierten widmet Gott sich der Aufgabe, seine Erde mit Gestirnen auszurüsten gewissermaßen, beziehungsweise sie zu umgeben damit. Und dabei erfahren wir, trotz der nüchternen Kürze dieser Verse, das haben Sie schon gemerkt, doch einiges darüber, welche Bedeutung und welche Funktion die Gestirne für uns Menschen des 21. Jahrhunderts haben. Unser Titel lautet deshalb heute Gestirne als Gottesgabe. Gestirne als Gottesgabe. Und Gott hat diesen Geschöpfen nun mindestens drei Aufgaben übertragen, die wir uns anschauen wollen. Mindestens drei Aufgaben. Und die erste Aufgabe, sie sind Diener. Das ist das erste Stichwort. Die Gestirne sind Diener. Wir haben gesehen, der Schöpfer spricht sie ins Dasein und er überträgt ihnen die ehrenvolle Aufgabe, von nun an Träger des Lichtes zu sein. Und damit für die Unterscheidung von Licht und Finsternis hier auf der Erde zuständig zu sein. Wir erinnern uns noch an den ersten Tag. An dem ersten Tag hatte ja Gott das Licht selbst geschaffen und bereits von der Finsternis unterschieden. Und Gott sah, Vers 4, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Das war da schon geschehen. Seit dem ersten Tag ist das Licht in der Welt. Und wir erfahren hier nicht direkt, warum die Lichtträger erst drei Tage später hinzugefügt werden. Wir bekommen das nur mitgeteilt. Calvin hat folgende Erklärung für wahrscheinlich gehalten. Er sagt, damit will Gott uns zeigen, dass er allein der eigentliche Träger und Spender des Lichtes ist, die eigentliche Quelle. Das Licht ist da, lange bevor es die Lichtträger gibt. Es kommt eben nicht von den Lichtträgern, sondern es kommt von Gott selbst. Aus seiner Quelle, er souverän, der das Licht ist, gibt das Licht. Vielleicht deshalb dieser zeitliche Abstand zwischen dem Erscheinen des Lichtes in der Welt und seiner Verbindung mit den Lichtträgern, die dann diesen Dienst übernehmen. Sie werden jetzt am vierten Tag hinzugefügt und sind jetzt dafür zuständig, das Licht bereitzustellen und damit, wie wir gleich erfahren, den Rhythmus von Licht und Finsternis zu garantieren. Sie sind Diener. Und als Geschöpfe, da ziehen sie ihre Bahn nicht in irgendeiner geheimnisvollen Jenseitswelt, sondern der Herr setzt sie, wie wir hier erfahren, mitten in den Rakia hinein. Also Verse 15 und 14, Gott sprach, es wären Lichter an der Feste des Himmels. Und so wird es noch einmal gesagt in Vers 15, es seien Lichter an der Feste des Himmels. Wir wissen ja vom zweiten Tag, dass es sich dabei um den atmosphärischen Himmel handelt, nicht etwa um den Restbestand eines alten Weltbildes, sondern der Rakia, das ist der atmosphärische Himmel. Und die Präposition, die hier steht, also dass Gott die Lichter an die Feste des Rakia setzt, im Hebräischen steht da die Präposition b. Diese Präposition beschreibt keine naive Gegenständlichkeit. Also etwa so eine Vorstellung, Gott habe nun die Lichter da irgendwo festgeschraubt. Das ist hier definitiv nicht gemeint oder mit Patex da rangeklebt oder was auch immer. Sondern diese Formulierung sagt einfach in Alltagssprache, wie wir dieses Phänomen wahrnehmen. Und deswegen sagen wir wissenschaftlich aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts uns heute noch gegenseitig bei einem Abendspaziergang, siehst du, wie wunderschön die Sterne am Himmel stehen? Der Hebräer würde dort die gleiche Präposition verwenden. Wie wunderschön die Sterne dort am Himmel stehen. Und schau mal, da drüben, da rechts, da befindet sich der große Wagen am Himmel. Ja, das ist ein Sternbild, das wir meist sehr deutlich erkennen können. Und wenn wir das so sagen und sagen, schau mal, da rechts, der große Wagen am Himmel, dann ist das nicht streng wissenschaftlich formuliert, aber es beschreibt doch eine Realität. Diener in Gottes Auftrag sind sie. Und sie werden jetzt hier mit vielen Tätigkeiten in ihrer Funktionalität beschrieben. Also Gott sagt über diese Gestirne, was sie tun, wodurch sie uns dienen. Lauter Verben, die da scheiden Tag und Nacht, die da geben Zeichen, Zeiten und Tage und Jahre und sein Licht an der Feste, dass sie scheinen auf der Erde. Und Vers 16, das eine Licht regiert den Tag, das andere Licht regiert die Nacht. Vers 17 nochmal, es scheint. Und Vers 18, es regiert und es scheidet Licht und Finsternis. Ein Verb nach dem nächsten. Diener. Sie arbeiten im Auftrag Gottes. Und diese nüchterne Dienerfunktion, man kann sagen, dieser völlig unmythische Charakter des Dieners fällt umso mehr auf, wenn man die anderen Texte kennt. Wenn man weiß, dass immer wieder in der Menschheitsgeschichte die Gestirne religiös aufgeladen werden, dass man sie verehrt als spirituelle Mächte oder fürchtet als Schicksalsbeeinflusser. So mit einer Mischung aus Faszination und Furcht. Die Babylonier zum Beispiel verehrten eine Trinität von Sternen, Sin, Shamash und Ishtar. Die Ägypter hatten als wichtigste Astralgottheit den Sonnengott Re. In Mesopotamien gibt es seit dem 3. Jahrtausend vor Christus Belege dafür, dass Mondgötter bei den kultischen Festen eine wichtige Rolle spielten. Und man begegnete ihnen mit Faszination und Furcht. Gottes Volk war immer wieder von Religionen umgeben, die Sonne, Mond und Sterne als Götter verehrt haben. Als Götter, die starken Einfluss auf ihr Leben nehmen würden. Und gerade im Vorderen Orient steht der Mensch von der Wiege bis zur Bahre im Banne der Gestirne. Und darum warnt Gott. Darum warnt der lebendige Gott seine Leute immer wieder davor, sich nicht auf diese finsteren Mächte einzulassen. Nicht die Gestirne anzubeten, weil sie sich dadurch in gefährliche Verbindungen verwickeln würden. Zum Beispiel, nur einige Beispiele, 5. Mose 4, Vers 19, da sagt Gott, hebe auch nicht deine Augen auf den Himmel, dass du die Sonne siehst und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels und fallest von mir ab und betest sie an und dienst ihnen. Sie sind deine Diener, nicht du sollst ihnen dienen, heißt das. Und ähnlich sagt es Gott dann wenig Kapitel später in 5. Mose 17, ab Vers 2. Wenn bei dir in einer deiner Städte jemand gefunden wird, Mann oder Frau, der tut, was dem Herrn, deinem Gott, missfällt, dass er seinen Bund übertritt und hingeht und dient anderen Göttern und betet sie an, es sei Sonne oder Mond oder das ganze Heer des Himmels, was ich dir nicht gebeten habe, so sollst du sie, die diese Übeltat begangen haben, hinausführen zu deinem Tor und sollst sie steinigen. Und 5. Mose 18, ab Vers 11, wird noch einmal gewarnt vor Bannungen oder Geisterbeschwörung, Zeichendeuterei. Und Zeichendeuterei hat auch wieder etwas zu tun, oft mit den Sternen des Himmels. Und Hiob 31, als Hiob sich rechtfertigt und sagt, dass er doch ein Gott wohlgefälliges Leben geführt habe, da verneint er, dass er sich mit den Gestirnen eingelassen hätte. Er sagt, Hiob 31, 26, habe ich das Licht angesehen, wenn es hell leuchtete? Und den Mond, wenn er herrlich dahin zog, dass mich mein Herz heimlich betört hätte, ihnen Küsse zuzuwerfen mit meiner Hand, das wäre auch eine Missetat, die vor den Richter gehört. Und offensichtlich haben Menschen das gemacht. Es war offensichtlich eine Versuchung, in diesen Götzendienst des Gestirnskultes hineingezogen zu werden. Und deshalb hat Gott immer wieder betont, zum Beispiel durch den Propheten Jesaja, ein ganz, ganz zentraler Vers für unseren Zusammenhang, Jesaja 40, Vers 25 und 26. Da sagt Gott, Jesaja 40, 25 und 26, mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr her, und das ist immer das Heer der Gestirne, er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Gott ist der Herr. Gott bestimmt über diese Diener. Er regiert über sie. Er ist der Herr, der anzubeten ist. Er allein, sie sind Diener Gottes. Und dann folgt ab Jesaja 44 die Abrechnung mit allem Götzendienst. Schauen Sie. Und deshalb sorgt der Schöpfer von Beginn an, er weiß ja, welche Wege die menschliche Sünde gehen und sich suchen wird, sorgt der Schöpfer von Anfang an für eindeutige Verhältnisse und sagt, sie sind Diener, nicht mehr und nicht weniger. Auch hier ist der Schöpfungsbericht wieder total antimythisch. und was sich dann später der Säkularismus auf die Fahnen schreiben wird. Im Zusammenhang mit der Aufklärung und ihren Folgen, dafür sorgt Gott bereits am Anfang. Er entzaubert die Welt. Er sagt von Anfang an, ihr braucht euch weder vor den Gestirnen zu fürchten, noch vor angeblichen Naturmächten. Sie sind meine Diener. Nicht mehr und nicht weniger. Und liebe Zuhörer, bis heute hat diese Warnung vor Okkultismus auch im Zusammenhang mit Horoskopen nichts von ihrer Aktualität verloren. Und ich möchte das hier sehr deutlich sagen. Wenn jemand von Ihnen oder von denen, die das über unsere YouTube-Übertragung hören, wenn jemand damit zu tun hatte, dann trennen Sie sich davon, bringen Sie das in Ordnung, bitten Sie Jesus um Vergebung, schmeißen Sie Ihre Horoskope weg und trennen Sie sich von diesen Praktiken und sagen Sie, Herr, es tut mir leid, ich bekenne diese Schuld und ich will damit nichts mehr zu tun haben. Nun kann man fragen, ja, wenn es ja nicht spirituelle Geschöpfe sind, wenn es ja keine wirklichen Mächte sind, warum muss man dann vor ihnen gewarnt werden? Die Antwort ist folgende. Wir müssen deshalb trotzdem vor ihnen warnen, auch wenn sie in sich selbst keine Macht haben, diese Gestirne, wie auch Horoskope in sich selbst keine Macht haben. Warum? Weil jede Form von Götzendienst dem lebendigen Gott die Ehre nimmt. Weil jede Bemühung, seine Zuflucht, seine übernatürliche Zuflucht an einer anderen Stelle zu suchen als bei dem lebendigen Gott, ein Angriff auf die Ehre dieses Gottes ist. Und weil der Teufel diese natürlichen Geschöpfe, wie er auch Sonne, Mond und Sterne eben benutzen kann, um dadurch Menschen in Abhängigkeiten zu bringen, Einfluss auf sie auszuüben und sie von ihm wegzuziehen. Walter Lüthi berichtet von einem wohlhabenden Geschäftsmann aus der Schweiz vor vielen Jahren, der ein Horoskop sich gekauft hatte, er konnte sich das leisten, ein 40 Maschinenschriftseiten umfassendes Horoskop. In diesem Horoskop war ihm ein Erfolg nach dem anderen versprochen worden. Jahrzehntelang hatte er nach diesem Horoskop gelebt. Er war von Stufe zu Stufe bis an die Spitze eines Großunternehmens gestiegen. Und dann wurde er schwer krank. Und in diesen Krankheitstagen liest er dieses Horoskop nochmal ausführlicher und entdeckt eine Kleinigkeit, die er während seiner intensiven Berufszeit überlesen hatte. Da stand nämlich geschrieben, er solle sich hüten vor Menschen, die an einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Monat geboren seien. Das stand in diesem 40-seitigen Horoskop-Manuskript. Und es trifft ihn wie ein Blitzschlag, weil das der Geburtstag seiner Frau ist. Und jetzt weiß er Bescheid. Er vertraut ja diesem Horoskop. Jetzt weiß er, all ihre Hingabe war nur Schein. Sie ist eigentlich seine Todfeindin, er hat es nur noch nicht gemerkt. Und das hat die Ehe fast zerstört. Gott hat sich dann erbarmt über diesen Menschen. Die Not konnte überwunden und geklärt werden. Er fand Vergebung für seine Schuld und hat dieses Horoskop dann verbrannt. Aber es ist ein sehr praktisches Beispiel, zu welcher Knechtschaft es führen kann, wenn einer sein Leben den Gestirnen unterstellt, anstatt Gott. Und deswegen, auch deswegen, macht Gott von Anfang an klar, wie die wahren Machtverhältnisse sind. Die Gestirne sind Diener. Auffällig, dass in diesem einen Fall die Geschöpfe gar nicht namentlich benannt werden, sondern nur allgemein als Lichter umschrieben werden. Das haben Sie vielleicht gemerkt in Vers 16. Und Gott machte zwei große Lichter und ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Da steht nicht mal Sonne und Mond, da steht nur einfach sehr abstrakt Lichter. Und der Hinweis auf die Sterne wird dann ja fast nachgeklappt. Dazu auch die Sterne. Ja, dazu auch die Sterne, mehr wird nicht gesagt. Und das kann man sehr schnell überlesen, zumal die Sterne ja uns aus unserer irdischen Perspektive gefühlt kleiner erscheinen oft als Sonne und Mond. Und aus der Astronomie wissen wir natürlich, dass verglichen mit der Sternenwelt sogar die Sonne höchstens als mittelgroß bezeichnet werden kann. Also wenn die Sonne schon millionenmal größer ist als die Erde, so gibt es Sterne, die millionenmal größer sind als die Sonne. Unvorstellbar. Und trotz aller Pracht bleiben sie Diener. gute Diener, wie es hier steht in Vers 18. Gott sagt, dass es gut war, gute Diener, weil sie direkt aus der Hand des Schöpfers kommen. Und weil er es so geplant hat, dass sie auch uns Menschen dienen sollen und nicht wir ihnen. Sie sollen uns dienen und nicht wir ihnen. Und das hat schon David, das hat schon der König David staunend entdeckt, der ja auch international in einem hochmythisch aufgeladenen Umfeld sich zurechtfinden musste. Und David hat es geschrieben im Psalm 8 und er hat es geschrieben, weil Gottes Geist ihm das so eingegeben hat. Staunend entdeckt Psalm 8 ab Vers 4, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Bombastisch, unvorstellbar. Und wie geht es dann weiter? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Ebenbild Gottes. Du hast ihn gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Und verstehen Sie, was hier passiert? Dieser Psalm 8 ist im besten Sinne des Wortes anthropozentrisch, wie wir sagen, auf den Menschen ausgerichtet. Normalerweise sollen wir ja theozentrisch denken, Gott im Mittelpunkt haben. Aber dieser Psalm ist in einem recht verstandenen Sinne anthropozentrisch. Nicht, weil wir eitel um die eigene Achse kreisen sollen, sondern weil der Schöpfer uns als einzige Geschöpfe dazu ausersehen hat, seine Ebenbilder zu sein, denen sogar die Gestirne dienen müssen. Er sagt nicht, wenn ich sehe den Himmel, den du gemacht hast, wie großartig ist das und wie viel Ehrfurcht muss ich vor diesen Gestirnen haben, sondern nein, was ist der Mensch? Und wie hast du dich dem Menschen zugewandt, dass du diese Himmelswelt sogar dem Menschen als Diener zur Verfügung stellst? Sie sind unsere Diener, indem sie uns zum Beispiel Licht und Wärme geben, indem sie dazu beitragen, dass die Photosynthese funktioniert, was für unsere Sauerstoffversorgung wichtig ist und was ohne Sonnenlicht etwa nicht möglich wäre. Noch einmal Walter Lüthi, er hat diese unverdiente Vorzugsbehandlung, die Vorzugsbehandlung der Erde um des Menschen willen, er hat es staunend auf den Punkt gebracht. Er sagt, von der riesigen, von der stolzen Sonne wird die winzige Erde bedient und versorgt. So hat es Gott verordnet. Und er fügt hinzu, aus unserer Sicht sei es fast größenwahnsinnig, der Erde ein solches Gewicht zu geben, eine derartige Wichtigkeit zuzubilligen. Aber Gott weiß, sagt er, dass die künftigen Entscheidungen nicht auf dem Mond und nicht auf der Sonne fallen werden, sondern auf der kleinen Erde. Auf der Erde werden Menschen wohnen, auf der winzigen Erde wird es Weihnachten werden und Karfreitag und Ostern. Auf der winzigen Erde. Und deshalb, selbst die großen Gestirne müssen uns kleinen Menschen dienen, die wir auf dieser kleinen Erde leben. Das ist das Erste. Und daran ändert sich auch nichts, wenn hier in Vers 16 gesagt wird, dass die Lichter ihrerseits regieren sollen und herrschen sollen in Vers 16. Zwei große Lichter, das eine, das den Tag regiere und das andere, das die Nacht regiere. Denn das Objekt dieser Herrschaft, dieses Regierens, ist ja nicht der Mensch, sondern es ist jener Schöpfungsbereich, den die Gestirne regeln sollen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Sie organisieren die Logistik von Tag und Nacht. Und darum sind sie nicht nur Diener, sondern Dirigenten. Das ist der zweite Punkt. Die Gestirne sind nicht nur Diener, sondern sie sind Dirigenten. Das ist mit dem Regieren gemeint. Sie dirigieren den Rhythmus unseres Lebens wie ein Dirigent mit seinem Taktstock. Der Wechsel von Licht und Finsternis bekommt jetzt einen stabilen Rhythmus. Und so regulieren die Gestirne in der Art, wie sie zusammenwirken, den festen Takt von Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht. Es ist faszinierend, wie differenziert auch hier die Begriffe in diesem Bericht verwendet werden. Und wir wollen versuchen, dem auf die Spur zu kommen, weil es sich wirklich lohnt. Beginnen wir von hinten in Vers 14. Tage und Jahre, die da scheinen, Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Diese Tage und Jahre werden gegeben. Das heißt, sie werden logistisch garantiert durch die Gestirne. Vereinfacht gesagt, die Länge der Tage, der Wechsel von Tag und Nacht wird bestimmt durch die Erdrotation. Der Jahresrhythmus, also diese Zeiteinheit Jahr, ergibt sich aus dem Umlauf der Erde um die Sonne. Und die Dirigenten, diese Gestirne, schlagen uns einen Takt, der sich aus lauter 24 Stunden Einheiten zusammensetzt. Erstaunlich. Das ist eine weitere Bestätigung unserer These, dass mit dem Begriff Tag, Yom, hier in 1. Mose 1 wirklich 24-Stunden-Tage gemeint sind. Dass hier die nächstliegende Hauptbedeutung des Begriffes Yom wirklich zutrifft. Ein weiterer Beleg dafür. Sonne und Mond organisieren im Zusammenwirken die Abfolge von Tag und Nacht, Vers 16. Zwei Lichter, ein großes, ein kleines. Das eine regiert den Tag, das andere regiert die Nacht. Und Gott setzt sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Interessant, die beiden Gestirne werden als groß zunächst bezeichnet, weil wir sie aus irdischer Perspektive deutlich wahrnehmen können. Aber sie werden zugleich unterschieden. Nämlich das eine ist das groß-große Licht und das andere ist das klein-große Licht, wenn man so will. Die Sonne ist das groß-große, natürlich ein Feuerball von fast 1,4 Kilometern Durchmesser. Das Volumen der Sonne ist, ich sagte es schon, 1,3 Millionen Mal größer als unsere Erde. Und dann das klein-große Licht. Der Mond hat etwa ein Viertel des Durchmessers der Erde, 3.476 Kilometer. Und uns erscheint der Unterschied zwischen Sonne und Mond gar nicht mal so groß. Warum? Weil die Sonne von der Erde natürlich viel weiter entfernt ist als der Mond. Die Sonne ist von der Erde knapp 150 Millionen Kilometer entfernt und der Mond von der Erde nur knapp 385.000 Kilometer. Und diese Unterscheidung von Vers 16 ist also völlig nachvollziehbar, auch was die Wirkung angeht. Die Sonne hat eine große Lichtwirkung. Und sie macht den Tag strahlend hell. Und der Mond hat eine kleine Lichtwirkung. Er begleitet die Nacht mit seinem kleinen Sicherheitslicht, wenn man so will. Und da muss ich an ein Kinderzimmer denken, wenn die Kleinen dann nicht mehr so gut schlafen kann bei der Dunkelheit. Was machen die Eltern dann manchmal? Sie nehmen so ein kleines Lämpchen, das man in die Steckdose hineinpacken kann und dann gibt es so ein kleines Licht, das die Nacht dieses Kinderzimmers erleuchtet, dass es nicht ganz finster ist. So im weitesten Sinne ist das die Funktion des Mondes für die Nacht. Und wir sehen hier, dieser Rhythmus beginnt schon in der ersten Schöpfungswoche. Und Jahrhunderte später knüpft der Schöpfer ausdrücklich daran an, in einer besonderen Situation, in einer Situation, als er seinem Volk Israel, das inzwischen durch Mose geführt wird, die 10 Gebote gibt. Und da erinnert Gott selbst, wir wissen, diese Gebotsplatten sind ursprünglich beschrieben, wie die Heilige Schrift sagt, mit dem Finger Gottes selbst. Sie kommen aus Gottes eigener Hand. Und dann lesen wir, was hier geschrieben ist. 2. Mose 20, ab Vers 9. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Und dann kommt's. 2. Mose 20, 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gott zitiert gewissermaßen aus seinem eigenen Schöpfungsbericht und sagt, 6 Tage und dann der 7. Und bei uns sind es immer noch dieselben Dirigenten. Dieselben Dirigenten, die den Rhythmus der Tage und Jahre garantieren und das heißt Wandel und Wiederkehr. Das bedeutet Abwechslung und Beständigkeit, Tag und Nacht. Und diese Beständigkeit, diese Stetigkeit, die gilt dann auch für den dritten Begriff, den wir hier in Vers 14 finden. 1. Mose 1, Vers 14, und das ist der Begriff Zeiten. Die da geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und Sie sehen, hier ist kein einziges Wort zufällig. Was meint dieser Begriff Zeiten? Da steht im Hebräischen Moadim. Und das Verb, das dazugehört, bedeutet eigentlich so viel wie anberaumen, festsetzen. Das heißt, durch die Dirigenten sorgt der Schöpfer nicht nur für die Tage und Jahre, sondern er sorgt für regelmäßige Zeiten, für regelmäßige Termine, die er anberaumt durch den Schöpfungsrhythmus, die er festsetzt. Er sorgt für die Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Er sorgt für die Termine der Landwirtschaft. Er sorgt für Saatzeiten, für Erntezeiten. Er sorgt durch diesen Rhythmus auch für die Brunstzeiten der Tiere. Er sorgt für die Zugzeiten der Vögel. Er sorgt für die Festzeiten der Gemeinde, die sich ja auch nach Ernte oftmals gerichtet haben. Wir feiern unser Erntedankfest entsprechend. Und er sorgt auch für die Gezeiten der Meere, die ja maßgeblich, wie wir wissen, dirigiert werden durch den Mond. Ebbe und Flut wird durch die Anziehungskraft des Mondes erzeugt. Aufgrund der Erdrotation gibt es zweimal täglich Flut, zweimal täglich Ebbe. Und die Höhe der Flut wird davon mit beeinflusst, wie nahe der Mond der Erde ist und in welchem Verhältnis er zur Sonne steht. Ja, das sind die Dirigenten. Sie sorgen auch für diese festgesetzten, für diese rhythmisch wiederkehrenden Zeiten. Tage, Jahre, Zeiten, wahrscheinlich vermissen Sie die Woche. Von der Woche ist hier noch nicht die Rede. Ja, weil die Woche ja gerade erst im Entstehen ist. Die Woche erwächst dann aus der Schöpfungswoche. Genial. Und schauen Sie mal, wie genial ist der Takt, den unsere Dirigenten vorgeben. Er ist beständig und doch niemals langweilig. Er gibt uns Sicherheit und lässt uns niemals zum Stillstand kommen. Warum? Weil in der Stetigkeit auch dieser ständige Wechsel mit eingeschlossen ist. Tag und Nacht, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 12 Monate und dann geht es wieder von vorne los. Diese Dirigenten begründen unseren Kalender, sie ermöglichen den Kompass, sie garantieren das Funktionieren unserer Uhren, selbst die Atomuhr in Braunschweig wäre nicht denkbar, ohne den Rhythmus von Tag und Nacht, von Licht und Finsternis. Und so dirigieren sie unser Leben Tag für Tag seinem Ziel entgegen, unaufhaltsam. Keiner von uns kann diesen Dirigenten in den Arm fallen. Keiner von uns kann seine eigenen Tage auch nur für eine Minute anhalten. Ständig wird aus Abend und Morgen der nächste Tag und aus Abend und Morgen der nächste Tag bis zum letzten Mal, der Morgen für uns anbricht. Die Dirigenten arbeiten pausenlos und auf ihrem Pult liegt die Partitur des großen Komponisten, der uns jede einzelne Minute unseres Lebens schenkt. Alle Zeit, die wir erleben dürfen, ist seine Gabe. Alle Zeit verdanken wir dem großen Komponisten. Und das Ende unserer Zeit liegt auch in seinem Ratschluss. Matthias Claudius hat diese Dynamik in einem wundervollen Vers so beschrieben: Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit. Und alle Welt vergeht mit ihrer Herrlichkeit. Es ist nur einer ewig und an allen Enden. Und wir in seinen Händen. Das ist kein selbstgebasteltes Trostpflaster, sondern das ist die Zuflucht, die Gott uns im Psalm 31, Vers 16 schenkt. Wo David das begriffen hat, Psalm 31, Vers 16, ich aber hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht nicht in den Händen der Dirigenten, sondern sie liegt in den Händen des großen Komponisten, der die Symphonie meines Lebens bestimmt. Du, Herr, schreibst die Partitur meines Lebens. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und nun sehen wir, welchen Dienst diese Dirigenten uns leisten. Mit ihrem dauernden Takt, der nicht unterbrochen werden kann, sie wecken in uns die Sehnsucht nach Ewigkeit. Und sie treiben uns dadurch in die Nähe des ewigen Schöpfers, der uns mehr zu bieten hat als den Rhythmus dieser vergänglichen Welt. Und deshalb dürfen wir im letzten Kapitel unseres Neuen Testaments in Offenbarung 22 dann diese Verheißung lesen. Offenbarung 22, Vers 5 über Gottes Zukunft, da heißt es: Und es wird keine Nacht mehr sein. Dann ist Schluss damit. Offenbarung 22, Vers 5, es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte. Dann sind auch die Lichtträger fertig mit ihrer Arbeit. Und sie bedürfen nicht des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden mit ihm regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Verstehen Sie, das ist das Ziel. Und dieses Ziel leuchtet nicht nur am Ende der Bibel auf, sondern Gott hat das auch schon dem Jesaja einmal gewissermaßen andeutungsweise verraten und ihn aufschreiben lassen. Das ist die Parallelstelle, Jesaja 60, Vers 19 und 20. Schauen Sie sich bitte all diese biblischen Belege nochmal ganz in Ruhe zu Hause an. Jesaja 60, Vers 19 und 20, da heißt es, deine Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage. Und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten. Das ist genau die Systematik vom Anfang. Irgendwann wird es aufhören, sagt Gott. Die Sonne soll dir nicht mehr dein Licht sein am Tag und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht sein und dein Gott wird dein Glanz sein. Und dann fährt er fort, deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond wird nicht mehr den Schein verlieren. Dieser Rhythmus wird aufhören. Es wird nicht mehr den Wechsel von Tag und Nacht geben, sondern es wird nur noch Tag geben. Warum? Der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens werden ein Ende haben. Das ist das große Ziel. Und diese Sehnsucht wollen auch die Dirigenten in uns wecken und in uns säen, wo wir noch nach diesem Rhythmus leben. Und dann aber werden uns die Dirigenten nicht mehr den Takt schlagen. Ein letzter Punkt. Ein letzter Punkt ist noch offen an diesem vierten Schöpfungstag. Er verbirgt sich hinter einem kleinen Wort. Hinter einem kleinen Wort, das wir noch nicht ausgelegt haben und dessen Bedeutung wir zum Schluss noch klären müssen, das sich auch in Vers 14 findet. Es werden Lichter an der Feste des Himmels sein, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen. Über die Zeiten, die Tage und Jahre haben wir gesprochen, aber noch nicht über die Zeichen. Was verbirgt sich hinter diesem kleinen Wort? Bisher haben wir zwei Aufgaben gesehen, die die Gestirne für uns wahrnehmen. Sie sind Diener, sie versorgen uns mit Licht, Wärme und Orientierung. Sie sind Dirigenten, sie schlagen uns den Takt, sie halten uns im Rhythmus der Gezeiten und säen in unserem Herzen die Sehnsucht nach Ewigkeit. Und dann dieses Letzte, sie geben Zeichen, die Gestirne. Menge übersetzt, sie sollen Merkzeichen sein. Wofür? Wofür? Das hebräische Wort Otot, das hier steht, Otot, ist theologisch sehr schwergewichtig. In der griechischen Übersetzung steht hier der Ausdruck, der zu den Lieblingsworten des Johannesevangeliums gehört, Semaion, Zeichen. Zeichen. Im Johannesevangelium ist es immer ein Zeichen auf Christus hin. Auf seine Macht, auf seine Gottheit. Und wir können diesen Begriff Zeichen, Otot auch übersetzen als Wegweiser. Ein Wegweiser, der wegweist von sich hin auf ein großes Ziel, wie eines dieser großen gelben Schilder auf der Bundesstraße. Wenn Sie da so ein Schild sehen, 20 Kilometer nach Hannover, dann wissen Sie, es kommt nicht auf diesen Wegweiser an, sondern dieser Wegweiser will bewirken, dass ich nach Hannover komme. Ein Zeichen, ein Wegweiser. Und so sind diese Gestirne nicht nur Diener, sie sind nicht nur Dirigenten, sondern sie sind drittens Deuter. Sie sind Deuter. Sie sind Interpreten. Sie sind Erklärer. Sie sind Leute, sie sind Geschöpfe, nicht Leute, sie sind Geschöpfe, die uns die Wirklichkeit deuten und interpretieren. Nicht im Sinne der Horoskope, nicht im Sinne der Wahrsager, die sich auf Gestirne und Konstellationen berufen und für ihre Erklärung finstere Quellen anzapfen. Nein, andere Deuter sind sie. Denken Sie an den Stern von Bethlehem, bei dem es sich möglicherweise um eine bestimmte Konjugation von Saturn und Jupiter handelte. Der Stern von Bethlehem wurde zum Zeichen, zum Wegweiser, der die babylonischen Forscher zu Jesus brachte. Ein Merkzeichen der Gnade. Und Jesus? Jesus hat selbst gesagt, kurz bevor er wiederkommt auf die Erde, wenn die Weltgeschichte sich zuspitzt, dann werden, Lukas 21, 25, dann werden Zeichen, da steht Semaja, dann werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und sie werden Zeichen werden, an denen man was ablesen kann, das Gericht Gottes. An Mond, Sonne und Sternen, in ihrer chaotischen Veränderung wird man sehen, jetzt kommt Gottes Gericht. Diese Sterne werden zu Deutern, sie werden zu Interpreten, zu Leuchtsignalen. Das sind zwei Sonderfälle. Und jetzt fragen wir, wie ist es mit ihren Artgenossen? Mit ihren Artgenossen, die seit dem vierten Schöpfungstag ihren Dienst angetreten haben. Vers 16, das große Licht, das den Tag regiert und das kleine Licht, das die Nacht regiert. Und dazu auch die Sterne, ja, auch sie sollen Zeichen geben, sie sollen Deuter sein. Wofür? Nicht nur Signale für die Seeleute, die lange bevor es Navigationsgeräte gab, ja auch auf die Sterne angewiesen waren, um ihren Weg durch die Nacht zu finden. Wofür sollen sie uns Zeichen sein? Sie sollen Zeichen sein, Deuter sein für Gottes Macht. Ich erinnere noch einmal an Jesaja 40, Vers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Herr, ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Und was sehen wir daran? Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Wenn Gott ruft, müssen sie antreten. Ein Zeichen für Gottes Macht. Und was Jesaja 40 für die Sterne sagt, das verkündet Psalm 19 für die Sonne. Diese Verse sind vielen von uns geläufig. Psalm 19, ab Vers 5. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht, in dichterischer Sprache wird es hier dargestellt. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Und was sollen diese Zeichen uns sagen? Gehen wir zu Vers 1, beziehungsweise Vers 2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und der Rakia verkündigt seiner Hände Werk. Und dann kommt dieses Beispiel. Sie sind Zeichen nicht nur der Macht Gottes, sondern Zeichen der Ehre Gottes, Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Nicht sie sollen angebetet werden, sondern der Gott, der sie geschaffen hat. Zeichen der Macht, Zeichen der Ehre. Und Gott selbst? Gott selbst hat die von ihm geschaffenen Sterne als Deuter verwendet, als Deuter benutzt. Überlegen Sie. Als sein Bote Abraham. Als Abraham an seinen Zweifeln festklebte, als Abraham nicht mehr ein noch aus wusste, als Abraham dachte, er könnte nicht mehr glauben, als er fürchtete, Gottes Verheißung würde sich niemals mehr erfüllen. Was hat der allmächtige Gott getan? Er hat den Abraham vors Zelt geschickt. Und er hat gesagt, Abraham, schau hin. 1. Mose 15, Vers 5. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel. Und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Die Sterne, Zeichen von Gottes Treue. Abraham, ich stehe zu meiner Verheißung. Und Abraham, er hat dieses Zeichen verstanden. Sie wissen, wie es weitergeht. Vers 6, Abraham glaubte den Herrn. Gott hat gesagt, raus vor das Zelt, guck dir den Sternenhimmel an. So groß wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham schaut und sieht das und in diesen Minuten muss ihm klar geworden sein, dass er es ja mit dem Schöpfer, dem alle Macht gebührt, dem alle Ehre gebührt, der alle Treue versprochen hat, dass er es mit dem zu tun hat. Und da konnte er wieder anfangen zu vertrauen. Liebe Gemeinde, wir können so dankbar sein. Wir können so dankbar sein, dass die astronomische Forschung viel entdecken durfte, um uns diese Diener, diese Dirigenten, diese Deuter Gottes noch anschaulicher zu machen. Inzwischen können wir ja noch viel mehr sehen, als Galilea durch sein Fernrohr wahrnehmen konnte. Ne? Wenn wir davon ausgehen, zunächst mal 3000 Sterne zur Zeit Jeremias und dann kommt Galileo Galilei. Und er kommt durch sein Fernrohr schließlich auf einen Faktor von 30.000 Sternen. Galileo schreibt, und das ist nicht Bertolt Brecht, sondern das ist wirklich Originalton Galileo Galilei, er schreibt, es ist wirklich etwas Großes zu der zahlreichen Menge von Fixsternen, die mit unserem natürlichen Vermögen bis zum heutigen Tage wahrgenommen werden konnten, unzählige andere hinzuzufügen und offen vor Augen zu stellen, die vorher niemals gesehen worden sind und die die alten Bekannten um mehr als die zehnfache Menge übersteigen. Und dann kommt im 19. Jahrhundert der Astronom Argelander. Und er kommt bereits auf die Sternenanzahl von 324.000. Das ist jetzt der nächste Sprung. Und dann wird die Milchstraße untersucht, zu der auch unser Sonnensystem gehört. Und das führt zu dem überwältigenden Ereignis und Ergebnis, dass dieses System nach neueren Erkenntnissen aus 200 Milliarden Einzelsternen besteht. Aus 200 Milliarden Einzelsternen. Ist das die einzige Milchstraße? Nein. Mit bloßem Auge kann man mindestens noch 3 weitere Galaxien erkennen, nämlich den Andromeda-Nebel und die beiden Magellanschen Wolken in der Nähe des südlichen Himmelspols. Und so gehen Astronomen heute davon aus, dass man wohl auf diese Zahl von 10 hoch 25 kommt 10 hoch 25 Sterne im beobachtbaren Teil des Universums. Das ist unfassbar. Und es erinnert uns wiederum an Jeremia. An Jeremia, der zu einer Zeit, als die Wissenschaftler seiner Tage von 3000 Sternen ausgingen, schrieb, man kann des Himmels her nicht zählen, wie man den Sand des Meeres nicht messen kann. Nur Gott kann das, nur Gott kann das. Psalm 147, Vers 4. Psalm 147, Vers 4. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. 10 hoch 25. Verstehen Sie, das ist unser Gott. Und als das losging, damals, am vierten Schöpfungstag, da hat der allmächtige Schöpfer auch an uns gedacht. Können Sie das denken? Können Sie das denken, dass er da auch an uns gedacht hat? Und er hat uns das von Anfang an gesagt, dass er diese Gestirnswunderwelt geschaffen hat für uns, für diese Erde, für seine Menschen. Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheinen Tag und Nacht und geben Zeichen, na wem uns, Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre für uns. Da inszenierte der Herr diese Pracht für uns als Diener, Dirigenten und Deuter seiner Macht, seiner Ehre und seiner Treue. Der langjährige Direktor der Sternwarte Bochum und ja, Weltraumforscher Heinz Kaminski, er verstarb 2002, hat sich immer wieder gefragt, was bedeutet eigentlich mein Leben vor diesem unfassbaren Wunderwerk? Er hat ja ständig durch seine Forschungen damit zu tun. Und er hat das folgendermaßen zusammengefasst. Er sagt, die Astronomen haben die Menschen zu einem atomaren Nichts gemacht, indem sie den Menschen immer weiter hinausgeschleppt haben, bis auf 17 Milliarden Lichtjahre und ihn dort stehen ließen. Und jetzt steht das arme Würstchen Mensch dort und sagt, Mensch, diese riesigen Sterne, diese gigantischen Entfernungen, so viel. Und er kommt sich klein und unbedeutend und sinnlos vor. Nur haben all die gescheiten Leute vergessen, dass dieser kleine Mensch so etwas wie der Notpfropfen für den Schöpfer dieser Dinge geworden ist. Das können Sie in der Bibel nachlesen. Als Gott die Welt geschaffen hatte, da stellte er fest, da fehlt doch noch was. Es ist niemand da, der mich in meiner Leistung preist. Und da schuf er den Menschen und gab ihm einen Brosamen von der Größe dieses Geistes mit. Und dadurch, nur dadurch, sind wir in der Lage, auch die Logistik dieses Systems annähernd zu begreifen. Wenn wir nicht einen Funken dieser Schöpfungsidee in uns trügen, wir sagen immer diesen Fingerabdruck des Schöpfers, dann könnten wir gar nicht dieses Universum nach seinen Gesetzen aufgliedern und in seinen Abläufen ansatzweise verstehen. Zitat Ende. Aus diesen Worten des Forschers Kaminski spricht ein großer Irrtum und eine große Einsicht. Der Irrtum ist, dass Gott uns nicht gebraucht hätte, um ihn anzubeten. Der allmächtige, heilige Gott in seiner dreieinigen Gemeinschaft wäre sich selbst genug gewesen. Er hätte uns nicht gebraucht. Das ist der Irrtum. Aber ja, es ist unsere Bestimmung und es ist unsere Würde, unseren Schöpfer in seiner Herrlichkeit zu ehren. Es ist unsere Aufgabe und unsere Würde, diese Welt, die der allmächtige Herr uns schenkt, zu verstehen zu versuchen, sie wahrzunehmen und dann sie in einer Weise einzuordnen, wie der Erschaffer selbst, wie der Komponist selbst es uns erklärt. Aber, das, wozu wir geschaffen sind, das, wozu wir bestimmt sind, diesen allmächtigen Gott zu ehren, um seiner Macht, um seiner Treue, um seiner Herrlichkeit willen, das können wir gar nicht, weil wir gefangen sind in der Finsternis unserer Herzen. Und darum ist dieser große Gott aus seiner Herrlichkeit hineingekommen in diese Welt. Das müssen wir wenigstens ansatzweise nachvollziehen. Er ist hineingekommen. Er, der Erschaffer der 10 hoch 25 Sterne, er ist hineingekommen in unser Leid, in unseren Schmutz. Er hat sich in unsere Kleider gestellt. Er hat unsere Schuld ans Kreuz getragen und dort ist er jetzt zu finden. Verstehen Sie? Er ist der Auferstandene, er ist der Herr. Aber auch als der Auferstandene ist er für uns immer zugleich der Gekreuzigte, der sein Leben geopfert hat, damit er die Strafe auf sich nehme für deine und für meine Schuld, die wir nicht tragen konnten. Und wer ihn dort gefunden hat, am Kreuz und in der Auferstehung, den lebendigen, auferstandenen Herrn, der bekommt dann endlich wieder offene Augen für die Herrlichkeit von Gottes Schöpfung. Und der wird befreit, den Schöpfer und Komponisten dafür zu ehren und ihm umso mehr zu vertrauen. Und der beginnt dann langsam zu begreifen, was die wichtigste Botschaft, ja auch der Sterne ist, die wichtigste Botschaft, zu der sie uns hinführen sollen. Wie es in diesem Kinderlied heißt, weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Aber da ist das Lied noch nicht zu Ende. Sondern wichtiger als die Sterne und die Wolken und wichtiger als die Fische und die Mücken, die dann in der zweiten Strophe besungen werden, sind ihm, dem Schöpfer, doch seine Menschenkinder. Und deswegen endet das Lied mit der Strophe, weißt du, wie viele Kindlein frühe stehen aus ihrem Bettchen auf, dass sie ohne Sorg und Mühe froh beginnen den Tageslauf. Gott, der Herr, er hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb. Kennt auch dich und hat dich lieb. Und deshalb ruft er dich nicht zu den Sternen, sondern er ruft uns in seine Arme. Allmächtiger Gott und Vater, dafür beten wir dich an. Wir ehren dich und wir beugen uns vor dir. Herr, und wir bekennen, dass unsere Herzen oft zu träge und unser Denken zu eng ist, um auch nur ansatzweise zu erkennen, wer du bist und was du getan hast. Und doch danken wir dir, Herr, dass du dich uns offenbarst, dass du dich uns offenbarst in deiner Schöpfung, aber dass du unsere Herzen und unser Denken dazu befreist, diese zu verstehen und dass du uns die entscheidende, letztgültige Deutung gibst in deinem Wort. Ach, lass es doch geschehen, dass wir dich noch viel mehr ehren und anbeten und lieben und dir vertrauen. Und lass es noch viele erkennen, Herr Jesus, dass sie vor deinem Kreuz still werden und dich als den Auferstandenen finden. Und dann wissen, dass das stimmt, dass auch sie gekannt und geliebt sind. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.